aus dem zweiten Brief des Petrus, das Kapitel 1, Vers 3 bis 12. Mahnung zu christlichem Leben. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln, und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Amen.
Danke, Trude. Die Frucht des Geistes. Zwei zentrale Fragen. Wie schaut es aus mit dieser Frucht, die wir jetzt in den Sommermonaten uns beschäftigt haben in den letzten 8 Wochen? Was ist am Wachsen? Ist schon was am Wachsen? Wollen wir uns füllen lassen vom Geist Gottes, der diese Frucht hervorbringt? Wollen wir Jesus ähnlicher werden? Wie geht das? Härter arbeiten? Nein, wir müssen dem Geist Gottes Raum geben, dass wir wirklich uns von diesem Geist formen lassen, und dann passiert Frucht. Der Apfelbaum oder der Obstbaum, der strengt sich ja nicht mehr an. Die Frucht passiert. Ja, die ganzen Grundbedingungen müssen passen. Wollen wir Jesus ähnlicher werden? Wollen wir uns mehr von Jesu Geist formen und leiten lassen? Die Frucht des Geistes besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und heute ist das Thema Selbstbeherrschung dran. Schwieriges Thema, oder? Wir sind alle konfrontiert mit dem Thema im Alltag. Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit oder Keuschheit, wie es auch übersetzt wird in der Luther-Übersetzung. Aber ich glaube, das Thema, das Wort Selbstbeherrschung, mit dem können wir noch am ehesten was anfangen. Weil es einfach so viele Bereiche abdeckt. Und auch das wird hier in dieser Liste dieser 9 Früchte aufgezählt. Aber ich denke, das ist nicht jetzt irgendeine Rangordnung, wie Paulus das hier aufzählt, sondern irgendwie kann man sich das so Art wie ein Bücherregal vorstellen. Ja, da beginnt es mit Liebe und dann zum Schluss Selbstbeherrschung. Das hält irgendwie so beides zu, beide, ja, vom Bücherregal, der Anfang und der Ende, das wird so zusammengehalten, und dazwischen sind die anderen Früchte. Aber was ist, wenn wir mit dem Thema zu tun haben, Selbstbeherrschung? Wir kennen alle den Satz, ich sollte einmal. Ich sollte einmal weniger essen, mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, früher aufstehen, aufhören mit dem Lästern über andere, aufhören, im Internet so lange zu surfen oder mir bestimmte Seiten anzuschauen. Ich sollte einmal. Ich will uns kein schlechtes Gewissen machen, das haben wir manchmal eh alle. Aber es geht in diesen ganzen Ich sollte einmal Dingen um Selbstbeherrschung. Ja? Und die erste Frage, die ich einfach mit uns kurz durchgehen will, was ist Selbstbeherrschung nicht? Das habe ich im Internet gefunden. Das ist vor einer Kirche, glaube ich, in Amerika oder in England, ich weiß nicht so genau, Holy Place, was alles verboten ist. Ja, keine Hunde, keine Zigaretten, keine Waffen, keine kurze Kleidung, kurzen Hosen, das ist auch oft in Kirchen verboten. Aber Selbstbeherrschung ist nicht, dass wir einfach jetzt alle sagen, alles ist verboten. Das ist Selbstbeherrschung nicht, weil sonst bräuchten wir eh keine Selbstbeherrschung, wenn alles verboten ist. Dann haben wir ganz enge Gesetze und so weiter, dann ist alles verboten. Das ist Selbstbeherrschung nicht. Was ist Selbstbeherrschung dann? Im Griechischen, dieses Wort bedeutet die Fähigkeit, Sehnsüchte und Leidenschaften zu beherrschen. Das heißt, wenn du ein Brennen oder ein Feuer für eine bestimmte Sache hast und du brennst dafür, Sehnsucht, Wunsch und Leidenschaften, das sind auch Dinge, die vermutlich keiner sieht oder Gedanken, was auch immer, dass man die beherrschen kann. Und das Wort beherrschen heißt schon, man ist Herr darüber, man steht drüber. Und man wird nicht beherrscht von irgendwas. Im Galater 5, kurz davor, wo diese Frucht des Geistes steht, die steht nämlich in Vers 22 und 23, im Galater 5, 17 steht, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es die menschliche Natur, da sagt man, das ist das Fleisch, das ist die alles, was in uns, was gern lang schläft, was gern gut isst, sind alles gute Dinge, gern im Internet surft. Und die Eigenschaft dieser menschlichen Natur vom Fleisch ist, es denkt kurzfristig. Ja? Es denkt einfach, ich will das alles jetzt haben und sofort. Ungeduldig. Geduld, auch eine Frucht des Geistes. Auf der anderen Seite die geistliche Natur, das ist Gottes Geist, der Geist Gottes, der eben am Wirken ist, der sagt, Selbstbeherrschung ist wichtig. Das heißt, ich soll die menschliche Natur beherrschen, das Fleisch beherrschen. Da geht es nicht immer jetzt um absolute Unterdrückung, aber eben auch. Selbstbeherrschung heißt dann, dass man sich langfristig für das Gute entscheidet. Das heißt, Selbstbeherrschung denkt nicht kurzfristig, sondern langfristig. Das ist Selbstbeherrschung. Das heißt, Galater 5, 17 sagt eben Unterschied fleischliche Natur, menschliche Natur versus geistliche Natur. Und ich soll mich langfristig fürs Gute entscheiden. Warum ist Selbstbeherrschung wichtig? Warum wird es hier als diese Frucht des Geistes, warum kommt es hier vor in dieser Liste? In der Bibel kommt es öfter vor, und zwar schon in Sprüchen. Sprüche 25, Vers 28. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Eine Stadt mit eingerissener Stadtmauer ist schutzlos, kann erobert werden, kann überfallen werden, hat eine verwundbare Stelle. Eine Stadt ohne Verteidigung. Das heißt, die kann sich nicht mehr wehren. Und genau so, schreibt Salomo, ist ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Ein Mensch, der nicht gelernt hat, sich selbst zu beherrschen, rechtzeitig Nein zu sagen, wenn ein Impuls kommt, sozusagen von außen, der ist wie so eine Stadt, die eine eingerissene Stadtmauer hat. Nein zu sagen, heißt jetzt äußeren Reizen nicht nachzugeben. In allen Bereichen. Und daher schreibt Salomo in den Sprüchen, das heißt, Selbstbeherrschung ist so ein Schutzwall. Das heißt, ich muss eine Schutzmauer aufbauen. Wann baut man eine Schutzmauer auf? Nicht, wenn es schon brennt oder wenn die Gefahr vor der Stadt steht, sondern in Friedenszeiten. Das heißt, nicht, wenn der Feind schon an der Tür klopft, sondern immer wieder. Ja, eine Mauer baut man auf, Stein für Stein. Und immer wieder kann ich diese Mauer aufbauen. Und wie lerne ich das? Sozusagen in Friedenszeiten, im Alltag, rechtzeitig Nein zu sagen, rechtzeitig zu sehen, es ist jetzt gut, wenn ich mich jetzt beherrsche. Das heißt, diszipliniert leben, diszipliniert sein im Alltag. Du kennst hier deinen Bereich, wo du es mehr brauchst. Wir alle sind hier herausgefordert, oder? Paulus spricht das noch weiter an, schon in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 24, Vers 25. Da hat Paulus zu Felix, dem Gouverneur, und zu seiner Frau Drusilla gesprochen. Und in der Apostelgeschichte steht hier, einige Tage danach kam es erneut zu einer Begegnung zwischen Felix und Paulus. Diesmal war der Gouverneur in Begleitung seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und er ließ Paulus zu sich kommen, weil er von ihm noch mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren wollte. Wow, Paulus hat die Möglichkeit, wieder Jesus Christus zu verkündigen. Doch als Paulus die Rede dann auf Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam es Felix mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte, für diesmal ist es genug, du kannst jetzt gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich wieder einmal rufen. Paulus benutzt Selbstbeherrschung, das Thema, in der Verkündigung des Evangeliums. Das hat einen speziellen Hintergrund hier, warum? Weil die Ehe von Felix und Drusilla ist durch Ehebruch zustande gekommen. Und deswegen hat es Felix mit der Angst zu tun bekommen, weil Paulus das hier anspricht. Ja, er hat sicher gewusst und er redet über Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung und vom Gericht. Also Selbstbeherrschung in Beziehungen, in der Ehe, Selbstbeherrschung in allen Bereichen. Aber auch Selbstbeherrschung in der Verkündigung des Evangeliums. Auch da ist das Thema wichtig. Und Paulus spricht dann in der Stelle im 1. Korinther 9 über sich jetzt persönlich. Da geht es jetzt, wie er das Thema sieht und wie er das Evangelium verkündet. Ab Vers 22, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, und jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft, sodass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an dem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Starke Worte von Paulus. Ich glaube, das gilt für uns alle, wenn wir Jesus predigen, wenn wir reden, dass auch unser Reden mit unseren Worten übereinstimmen. Und was Paulus hier redet, redet er diesen Vergleich, dem Wettkampf, das haben die Korinther gut gekannt, weil in Korinth hat es sowas gegeben wie diese Spiele, die isthmischen Spiele waren das, das waren so der Vorläufer oder war es gleichzeitig zu den Olympischen Spielen. Das heißt, die haben es gewusst, wenn da die Athleten im Stadion sind und die ordnen alles unter dem Ziel, dem Sieg im Wettkampf. Und das beschreibt Paulus hier. Er ordnet alles unter dem Ziel mit Disziplin. Wenn man siegen will, braucht man Disziplin. Wenn du gut sein willst, brauchst du Disziplin. Wenn einer gut Fußball spielen will, brauchst du Disziplin im Training und dann erst im Spiel. Und wenn du am Tag vor dem Spiel jetzt lang fortgehst, bis irgendwann in der Früh, wirst du nicht fit sein dann, wenn das Spiel ist am nächsten Tag. Deswegen ist wichtig, hier Disziplin zu haben. Und das beschreibt Paulus hier. Disziplin meint diese Selbstbeherrschung. Das heißt, deswegen ist Selbstbeherrschung wichtig. Es ist wie eine Stadt mit einer festen Mauer, die nicht überfallen werden kann. Selbstbeherrschung in der Apostelgeschichte hier, das einfach zeigt, es ist wichtig auch, dass man es in der Verkündigung des Evangeliums einbaut und Selbstbeherrschung, Disziplin im Wettlauf. Diszipliniert in der Nachfolge Jesu sein. Und was ist, wenn man das nicht hat? Dann im Galater 5, Vers 19 bis 21, das unmittelbar vor der Frucht des Geistes steht. Galater 5, 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Diese ganze Liste, diese fleischliche Natur, ist genau das Gegenteil von dieser geistlichen Natur, von der Frucht des Geistes. Und das Gegenteil von Selbstbeherrschung ist Ausschweifungen, Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, alles, was übers Ziel hinausschießt. Wenn es mir jetzt an Selbstbeherrschung mangelt, heißt das nicht, dass ich alles von dieser Liste hier habe, diese schlechten Eigenschaften. Aber mangelnde Selbstbeherrschung führt oft zu diesen Dingen. Und deswegen ist Selbstbeherrschung wichtig. Das heißt, Selbstbeherrschung ist diese Grundlage für Standfestigkeit. Ja, und wenn wir es gelernt haben, selbstbeherrscht zu sein, dann habe ich Standfestigkeit, ich kann Versuchungen widerstehen. Versuchungen brechen herein über uns, wenn wir mit Jesus gehen, tagtäglich, oder? Zum Beispiel, du bist in der Arbeit, dein Chef sagt, du sollst irgendein krummes Ding drehen jetzt schnell für die Firma, weil es jetzt wichtig ist und du kriegst eine super Prämie dafür. Wie reagierst du? Sagst du, nein, das ist nicht legal? Oder lässt du dich hinreißen, lässt du dich mitreißen? Versuchungen im Alltag. Du kannst Dinge dir jetzt überlegen, was fällt dir schwer, wo fällt es dir schwer, nein zu sagen? Oder das Stück Torte, wenn du anfällig bist für Süßigkeiten. Ja? Für manche sind es auch Versuchungen. Wo es schwerfällt, Nein zu sagen, obwohl du weißt, das ist jetzt nicht gut für mich. Aber wenn ich gelernt habe, in kleinen Dingen Nein zu sagen, also mich zu beherrschen, werde ich mir auch bei größeren Dingen dann leichter tun. Deswegen ist Selbstbeherrschung wichtig. Und der vierte Punkt, wie geht Selbstbeherrschung? Wie kann ich das umsetzen? Praktische Schritte. Wie, wenn du denkst, ich tue mir hier schwer, und viele von uns tun sich oft schwer, oder? Ich tue mir in einem Punkt schwer, du tust dir in einem anderen Punkt schwerer, wir sind alle verschieden. Aber in der Nachfolge Jesu dürfen wir wachsen. Ich muss, das ist der erste Punkt, ich muss das Problem sehen. Ich muss das Problem sehen, dass das hier ein Punkt ist, wo ich mir schwer tue. Weil wenn ich es nicht sehe, werde ich wenig Möglichkeiten haben, da was zu ändern. Bete. Gebet ist immer gut und wichtig. Ja? Wenn du das siehst, das Problem, bete, geh vor Gott damit. Bitte, Gott, ich habe ein Problem in dem Bereich. Es fällt mir schwer, hier Nein zu sagen. Es fällt mir schwer. Jeden Tag mach es, in der Früh. Auch wenn du kein Frühaufsteher bist oder in der Früh noch nicht auf Touren kommst. Aber das schaffst. Bete darum. Bitte darum, dass du das von Gott das Geschenk bekommst, hier stark zu sein. Schau nach vorne, nicht nach hinten. Wie oft schauen wir nach hinten und dann sehen wir, ah, da habe ich einen Fehler gemacht und wir suhlen uns in unserem eigenen Sumpf. Aber so wächst man nicht. Schauen wir nach vorne. Ein Kleinkind, das gerade gehen lernen will, wird auch oft umfallen, ja, wenn es anfängt zum Gehen. Das denkt sie auch nicht. Jetzt bin ich schon das 10. Mal umgefallen, das Gehen ist wohl nichts für mich. Lass uns lieber bleiben. Nein, das versucht es immer wieder. Und dann steht es auf und dann läuft es und dann funktioniert es. Also denkt man nicht, ich bin so unbegabt, ich schaffe das nicht. Wir alle sind begabt, du hast Gaben. In einem Bereich mindestens eine. Denk langfristig. Lern mal langfristig zu denken. Weil das Gegenteil ist kurzfristig. Ich will alles und das sofort. Ist diese Unbeherrschtheit, also das Gegenteil von Selbstbeherrschung. Also wenn wir langfristig denken, wenn wir das Ziel sehen und nicht denken, ich will das jetzt, fällt es wieder leichter, da selbstbeherrscht zu sein. Meide Versuchungen. Versuchungen meiden, wenn es irgendwie geht. Ja? Muss ich jetzt den Film anschauen oder was auch immer? Überlegen wir uns, ob das jetzt wichtig ist, dran ist. Meide Versuchungen. Und rede darüber. Sind wir offen. Reden wir. Rede mit guten Freunden, mit Geschwistern. Wir alle sind im selben Boot. Das sind praktische, wichtige Schritte, die uns vielleicht helfen können, im Alltag das einzutrainieren, anzulernen. Einfach diesen wichtigen Schritt, Selbstbeherrschung zu üben. Das sind schöne und wichtige Punkte, aber an arm liegt es an mir, ich muss mich entscheiden. Es ist eine Entscheidung. Galater 5, 16. Was will ich damit sagen, schreibt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich muss mich entscheiden, den Geist Gottes mein Verhalten bestimmen zu lassen. Ja, sicher sind das praktische Schritte, die es leichter macht, diesen Weg zu gehen. Wie kann ich den Geist Gottes mein Verhalten bestimmen lassen? Indem ich die Beziehung zu Jesus lebe, indem ich Zeit mit Jesus verbringe, indem ich Bibel lese, indem ich bete, indem ich Gott lobe, indem ich in Gottesdienst komme, Zeit mit Geschwistern verbringe, Gemeinschaft verbringe. Das heißt, eine Aktion, eine Entscheidung und eine Reaktion ist notwendig. Das heißt, zwischen jeder Ich-müsste-einmal-Situation von Beginn braucht es eine Entscheidung. Aber ich schaffe es nicht aus mir allein, weil Jesus gibt mir die Kraft. Ich brauche die Kraft von Jesus. Selbstbeherrschung ist also möglich. Oder stell dir vor, es läutet an der Haustür bei dir oder an der Wohnungstür, es kommt unerwartet Besuch und du hast nicht zusammengeräumt. Dann reißt der schnell zusammen und rammst zusammen, wenn du gerade ein Chaos hast in deiner Wohnung. Ja, also da schafft man es auch, etwas selbstbeherrscht zu sein. Aber das Wichtige ist, wir stehen vor der Entscheidung, vor einer Weggabelung. Will ich wachsen? Will ich diese Frucht des Geistes im Alltag erleben? Und jetzt komme ich zu dem Text, den wir am Anfang gehört haben, zu dieser zweiten Petrus-Stelle, Kapitel 1, wo auch Petrus das klar beschreibt, diese Charakteristiken von wachsenden Christen. Vers 4, in seiner Güte hat er uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Da haben wir die Zusagen uns auch selber zusagen. Ja, die wir gekriegt haben. Sonst vergessen wir es. Wir brauchen das. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wollen wir das? Anteil an der göttlichen Natur? Wow, gibt es was Größeres? Wir werden mit hineingenommen. Gott nimmt dich mit hinein in seine göttliche Natur, in die Beziehung Vater, Sohn, Geist, in diese Dreieinigkeit. Wann? Wenn du Christ wirst. Dann wohnt Gottes Geist in dir. Du bist versiegelt mit seinem Geist. Du bist, hast Anteil an der göttlichen Natur. Und dann kommt diese Liste. Ab Vers 5. Darum setzt alles daran. Also setzt alles daran. Gebt euer Bestes, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Charakterfestigkeit wird auch, wie wir es in der Übersetzung vorher gehört haben, mit Tugend übersetzt. Das hat jetzt nichts mit diesen Kardinalstugenden zu tun. Man kann es auch mit Tüchtigkeit übersetzen. Ja? Seid tüchtig in diese Richtung. Und Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis. Das heißt, geistliche Erkenntnis, du wirst mehr sehen, mehr erkennen, wie Gott ist. Zur geistlichen Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das heißt, hier wird auch Selbstbeherrschung aufgezählt als ein Kennzeichen von wachsenden Christen. Wenn wir Selbstbeherrschung haben, wachsen wir. Wenn wir wachsen, haben wir Selbstbeherrschung. Das gehört irgendwie zusammen. Und Selbstbeherrschung führt zu Standhaftigkeit, wie wir schon gehört haben, in Versuchungen. Und dann Ehrfurcht vor Gott. In dem Lied vorher, ja, Gott ehrfürchtig begegnen, heißt Respekt vor dem Schöpfer zu haben. Ehrfurcht vor Gott führt zu Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Nur so werden uns andere erkennen, wenn wir Geschwister lieben. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Liebe zu allen, auch die du nicht kennst, die jetzt am ersten Blick nicht liebenswürdig ausschauen. Und auch darum geht's. Und das sind Charakteristiken von wachsenden Christen. Und in Vers 8 schreibt dann Petrus, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das heißt, wenn diese Dinge, die hier aufgezählt werden, zunehmen, dann wird unser Glaube nicht untätig bleiben. Das heißt, unser Glaube wird sich entfalten in Taten, in unserem Alltag, in unserem Handeln und nicht unfruchtbar. Das heißt, es wird Frucht geben. Ja? Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht anstrengen, sondern es wird dann Frucht automatisch kommen. Großartig, oder? Aber die Voraussetzung ist, dass wir uns entscheiden. Und dann in den Versen 9 bis 12 noch eine Warnung. Das ist die andere Seite. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz der früheren Sünden gereinigt wurde. Hier geht es um Christen, an denen Petrus das schreibt, um Gerettete, aber um solche, die nicht wachsen wollen. Ganz ernst, die tappen im Dunkeln, wie Kurzsichtige. Das heißt, willst du wachsen? Willst du Jesus mehr kennenlernen? Wäre man nicht nachlässig, sondern setzt man alles daran, um diese Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen. Immer wieder, jeden Tag mehr und mehr Bibel lesen. Die Bibel ist das Stärkste, wo Gott redet heute. Vers 10, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Wenn man das im Alltag lebt, dann gibt es eine großartige Verheißung. Die Frage ist, für welchen Weg entscheide ich mich? Ich muss es wollen. Ich muss es wollen. Wer Veränderung will, muss was verändern. Es kommt nicht von selbst. Selbstbeherrschung kann ich nur lernen, wenn ich die Beziehung mit Jesus lebe. Und wenn du die Beziehung mit Jesus lebst, wenn ich die Beziehung mit Jesus lebe, werde ich Frucht erleben, wird Frucht entstehen. Lassen wir diese Frucht des Geistes wachsen. Dann werden wir erkennbar, erkennbarer. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn wir die Frucht des Geistes uns jetzt nochmal anschauen, diese 9 Eigenschaften, die hier aufgezählt sind, eben angefangen von Liebe bis zur Selbstbeherrschung, dann ist das ein Foto von Jesus. Wenn wir das anschauen, sehen wir, wow, das ist typisch Jesus, oder? Ein Foto von Jesus. Und der Heilige Geist möchte, dass es nicht nur ein Foto von Jesus ist, sondern ein Foto von dir ist. Der möchte uns, er möchte dich verändern. Möchtest du das auch? Beten wir, dass das mehr und mehr passiert in unserem Leben. Dass Gottes Geist wirkt, dass Jesu Geist uns verändert. Paulus schreibt als Ermutigung, wie diese Veränderung noch vielleicht ein bisschen leichter geht, beziehungsweise als Motivator oder Motivation im 2. Korinther 5. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. 2. Korinther 5, 14 bis 15. Das heißt, die Liebe von Jesus soll uns antreiben. Das ist es. Das ist aber nicht so wie Peitsche im Hintern, sondern oft zieht es uns, oder? Jesus muss uns ziehen. Manchmal treibt er von allen Seiten, aber er treibt, Gott sei Dank. Manchmal ein bisschen weniger sanft, manchmal ein bisschen sanfter. Aber schauen wir auf diese Liebe von Jesus, die er uns erwiesen hat. Unser Handeln, unsere Einstellung soll bestimmt sein von dieser Liebe. Und wir werden das jetzt auch ausdrücken, indem wir gemeinsam das Brotbrechen feiern, wo wir uns erinnern an dieses großartige Zeichen dieser Liebe, an kein größeres Zeichen, das möglich war, dass jemand stirbt für dich, für mich am Kreuz und sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir alle deine Sünden aus der Vergangenheit und für die Zukunft. Und wir dürfen auf das Kreuz schauen, wir dürfen auf die Erinnerungszeichen schauen, wir dürfen danken, wir dürfen dankbar sein und sagen, ja, wir wollen diese Liebe annehmen, wir wollen wachsen in dieser Liebe. Ja, Herr Jesus, wir schauen auf dich und wir schauen auf uns, wie unvollkommen wir sind und wir sehen, wie sehr wir dich brauchen. Wir sehen, dass du Großes mit uns vorhast. Und wir danken dir, dass du uns diese großartige Liebe erwiesen hast. Und danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du in uns lebst und dass Frucht möglich ist, dass Wachstum möglich ist. Wir preisen dich, dass du den Weg schon bisher mit uns gegangen bist und weitergehen wirst. Danke, dass du uns an der Hand nimmst und ja auch durch Versuchungen durchgehst. Danke, dass du uns nicht allein lässt und du kennst Bereiche, wo es uns schwerfällt, einfach Selbstbeherrschung zu üben. Bitte hilf uns, diese Dinge mit dir durchzugehen, im Gebet, im Reden miteinander, in unserem Denken. Danke, dass du unser Denken, unsere Gedanken auch bewahrst. Wir preisen dich, dass du Herr bist in unserem Leben, dass du es bist, der herrscht. Wir preisen dich dafür. Amen.